Gott hat dich lieb. Das ist der Titel einer Kinderbibel. Die Gott hat dich lieb Bibel ist wahrscheinlich jene, die uns am meisten am Herzen liegt als Familie. Darin werden kurze, berührende Geschichten aus der Bibel erzählt. Und was ich besonders mag an dieser Kinderbibel ist, dass am Ende von jeder Geschichte ein Bezug zu Jesus hergestellt wird. Wo man sieht, was hat das mit unserem Erlöser zu tun? Ihr wisst mittlerweile wahrscheinlich auch, dass ich ein großer Fan bin von diesem Bible Project, diese Animationsvideos. Ich finde auch ihren Leitspruch sehr passend, der lautet, die Bibel ist eine vereinte Geschichte, die zu Jesus führt. Jesus ist tatsächlich überall in der Bibel zu finden. Nicht nur das, ich würde sagen, er ist überall in dieser Welt zu finden. In allen Geschichten kann man ein Stück von ihm erkennen. Überall, wo etwas unser Herz berührt, ist ein Stück von Jesus drin. Und doch ist es manchmal überraschend, Geschichten in der Bibel vielleicht über Jahre zu lesen und dann plötzlich zu merken, wie viel das eigentlich mit Christus zu tun hat. Fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes Statt. Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Das ist Josef, der Sohn Jakobs, der sein Leben auf diese Weise zusammenfasst. Und zugleich beschreibt er mit diesen Worten auch den Dienst von Jesus Christus. Josef ist, wie man sagt, ein Typos für Jesus. Und damit möchte ich mich gerne heute mit euch gemeinsam ein wenig beschäftigen. Die Geschichte von Josef stichwortartig durchgehen und Vergleiche zu Christus treffen. Josef war Hirte. Und auch wenn Jesus ein Zimmermann gewesen ist, so wissen wir doch, im Grunde seine Aufgabe war es auch, Hirte zu sein. Er ist der gute Hirte und wir sind seine Schafe. Josef war der Lieblingssohn seines Vaters, wie wir von Christus lesen und hören, als seine Taufe passiert, von Gott die Stimme aus dem Himmel, das ist mein geliebter Sohn, der Erstgeborene. Die Geschichte des jungen Josef im Alter von 17 Jahren beginnt mit zwei Träumen, die er hat. Er träumt einerseits von Garben, die geerntet wurden. Die wurden ja zum Trocknen so aufgestellt und da sind 12 Garben, aber die 11 Garben seiner Brüder verneigen sich vor seiner Garbe. Und er hält nicht sich zurück, sondern berichtet seiner ganzen Familie von diesem Traum. Und der zweite Traum, wenig später, ist vielleicht noch heftiger. Da sind die Sonne und der Mond und 11 Sterne, die sich vor ihm verbeugen. Wir lesen die Reaktion seiner Brüder und auch seines Vaters darauf in 1. Buch Mose Kapitel 37. Wenn ihr wollt, könnt ihr das gerne auch aufschlagen, aber ich werde ziemlich schnell durch diese Kapitel durchgehen. 1. Mose 37 und dort in den Versen 10 und 11, da wird diese Reaktion beschrieben und dort spricht sein Vater zu ihm und sagt, was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Soll ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und vor dir niederfallen? Und seine Brüder wurden neidisch auf ihn. Aber sein Vater behielt diese Worte. Das Verhältnis von Josef zu seinen Brüdern ist ausgezeichnet durch Eifersucht. Und das war es auch, mit dem Jesus begegnet wurde, durch seine Brüder aus dem Volk Israel. Wir lesen beispielhaft die Worte von Pilatus, der sagt, wollt ihr, dass ich euch den König der Juden losgebe? Denn er erkannte, dass ihn die Hohenpriester aus Neid überantwortet hatten. Und der Bezug zu Sonne, Mond und Sternen ist ja auch noch ganz spannend, dann in der Offenbarung zu lesen. in dieser Vision von dem großen Zeichen einer Frau, die mit der Sonne bekleidet ist, der Mond unter ihren Füßen, eine Krone von 12 Sternen. Und wir wissen, dieses Bild, dieser Traum ist nicht nur ein Bild für diese Familie, die Eltern, die 12 Söhne, sondern es ist vor allem auch ein Bild für die ganze Gemeinde Gottes und für das Volk Israel auch zur damaligen Zeit. Die Geschichte von Josef geht weiter. Seine Brüder aus Neid beschließen, ihn zu töten. Er wird in eine Grube geworfen. Auch hier die Parallelen zu Christus sind ganz deutlich. Und er wird verkauft zum Preis eines Sklaven. Wir wissen von Jesus, dass es 30 Silberstücke waren, die dieser Mindestpreis war, den man für den allerbilligsten Sklaven damals hat zahlen müssen. Zur Zeit von Josef war es noch ein bisschen billiger, da waren es nur 20 Silberstücke. Aber es war das Billigste, was man hergeben konnte, um irgendeinen richtig schlechten Sklaven zu kaufen. Für den Preis wurde Josef und auch Jesus verkauft. Und schließlich zieht Josef mit einer Karawane, die mit Balsam und Myrrhe und Harz beladen ist, nach Ägypten. Und selbst hier finden wir kleinere Parallelen, denn Jesus und seine Familie wurden ja beschenkt mit Gold und Weihrauch und Myrrhe und haben sich dann auch auf den Weg nach Ägypten gemacht. Dort angekommen, das ist mittlerweile schon im Kapitel 39, wird Josef von dieser Frau des Potiphar verfolgt. Doch es heißt, er war so treu, er hatte einen so guten Charakter, er wollte nicht an Gott und an seinem Herrn Potiphar schuldig werden, dass er sich nicht verführen ließ. Und das ist nicht ohne. Denn diese Frau hat viele Versuche unternommen und am Ende, als es klar war, sie kann ihn nicht dazu bringen, das zu tun, was falsch ist, wendet sie sich gegen ihn, verklagt ihn vor ihrem Mann und er wird ins Gefängnis geworfen, obwohl er ohne Schuld war. Finden wir nicht auch hier wieder Parallelen zu Christus? Jesus, der ohne jede Schuld war und doch verurteilt wird? Und nicht nur das, als Josef in diesem entscheidenden Augenblick flieht vor der Sünde, zieht diese Frau ihm das Kleid aus. Er steht also sozusagen nackt da, wie Jesus Christus entkleidet wurde am Kreuz. Er hat sich entblößt, um uns dieses Kleid zu schenken. Er war nackt, damit wir nicht mehr länger nackt und bloß und schuldig vor Gott stehen brauchen. Und auch das zeichnet sich im Leben von Josef schon ein Stück weit voraus. Weiter im Kapitel 40. Die Geschichte von Josef, als er ins Gefängnis geworfen wurde. Auch dort erweist er sich wieder als treu. Auch in der schlimmsten Lage, wo jeder hätte verzweifeln können, bleibt er Gott treu und bleibt gesegnet. Und als Folge davon begegnet er diesen zwei Männern. Dem obersten Bäcker und dem obersten Mundschenk des Pharao. Die auch zumindest für eine kurze Zeit ins Gefängnis geworfen werden. Und Josef wird ihnen sozusagen als Unterstützung an die Hand gegeben. Und dann lesen wir in Genesis 40 von diesen beiden Träumen. Und Josef, der kennt sich mit Träumen aus. Der ist von Gott gesegnet. Der Mundschenk träumt von einem Weinstock mit drei Reben. Diese Reben zerdrückt er und gibt sie in den Becher seinem Herrn in die Hand. Der Bäcker, er träumt von drei Körben, in denen Brot ist. Und da kommen die Raben und picken die Backwaren aus dem obersten Korb. Und beide fragen sich, was bedeutet das? Beide bekommen von Josef eine Erklärung dafür. Und vielleicht befriedigt uns die Erklärung, die er gibt. Er sagt, ja, der eine, der wird wieder zu Ehren kommen bei seinem Herrn, dem Pharao. Er wird ihm wieder den Kelch geben. Aber der andere, der wird nach 3 Tagen getötet werden. Und das ist die Voraussetzung, damit Josef dann später auch zum Pharao kommt. Das braucht es, damit die Geschichte ihren weiteren Lauf nehmen kann. Aber was ich lange Zeit überlesen habe, ist, diese Träume, diese Geschichte, diese Symbolik sind Abendmahlssymbole. Es ist ein Kelch mit Traubensaft. Es ist ein Brot von dem Bäcker. Und nicht nur das, sondern es sind 3 Tage, nach denen jeweils etwas geschieht. Nach 3 Tagen wird der eine erhöht und nach 3 Tagen wird auch der andere erhöht. Es ist das gleiche Wort, das gebraucht wird. Ich möchte euch diesen Abschnitt kurz lesen in Kapitel 40 vom ersten Buch Mose, von Vers 20 bis 22. Genesis 40, 20 bis 22. Und dort heißt es: Und es geschah am 3. Tage, da beging der Pharao seinen Geburtstag, und er machte ein Festmahl für alle seine Großen, und er erhob das Haupt des obersten Schenken und das Haupt des obersten Bäckers unter seinen Großen. Und setzte den obersten Schenken wieder in sein Amt, dass er den Becher reiche in des Pharao Hand. Aber den obersten Bäcker ließ er aufhängen, wie ihnen Josef gedeutet hatte. 2-mal in denselben Worten, in gewisser Weise im gleichen Symbol der Erhöhung, finden wir den Tod und das Leben. Wir finden einen, der stirbt, und wir finden einen, der wieder in sein Amt, in seine Ehre, in seine Aufgabe zurückkehrt. Wenn das nicht ein Bild ist für Jesus Christus, Jesus Christus, der in seinem Tod erhöht wird, wie er sagt in Johannes 12. Jetzt ergeht das Gericht über diese Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen werden. Und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Das sagte er aber, um anzuzeigen, welchen Todes er sterben würde. Und noch ein weiteres faszinierendes Detail. Josef legt dem Bäcker aus, dass dieses Symbol von den Vögeln, die das Brot essen, ein Symbol dafür ist, dass Vögel sein Fleisch essen werden. Wir haben also Brot und Fleisch verbunden in diesem Traum. Und auch das natürlich finden wir in Jesus Christus im Abendmahl erfüllt. Jesus, der sagt: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, Brot und Wein, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Ist das nicht faszinierend? Diese Verbindungen hier? Diese Symbolik, diese 3 Tage, von denen Jesus ja auch immer spricht, von seinem Tod bis zu seiner Auferstehung. Und auch im Kapitel 41 von ersten Buch Mose, als sich das Schicksal von Josef wendet, als er erhöht wird, als sich seine Träume erfüllen, auch hier finden wir ganz viele Parallelen zu Christus. Von Jesus heißt es im Philipperbrief 2, Vers 8, er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, sodass im Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Weil Jesus Christus ans Kreuz gegangen ist, weil er seinen Tod und seine Ehre dort gefunden hat, beugen sich alle Knie vor ihm. Und so erfüllt es sich auch im Leben von Josef. Josef wird erhöht vom Pharao. Er ist nur um den Thron des Pharao geringer als er. Aber er ist derjenige, dem alles übergeben wird. Alles gibt der König ihm in die Hand, so wie der Vater Christus alles in die Hand gibt. Das ganze Volk ist ihm gehorsam. Er ist gekleidet in kostbare Leinwand. Vor ihm her wird ausgerufen: Ehre sei diesem Mann, dem Vater des Volkes. Und wisst ihr, wie alt Josef war, als das geschah? Wahrscheinlich ratet ihr es oder wisst es. Josef war etwa 30 Jahre alt, als das geschah. Wie Jesus Christus. Es war Hungersnot im ganzen Land, aber im Lande Ägypten war Brot. Und dieses Brot versorgt die ganze Welt mit Leben. Das Brot, das Josef in Ägypten aufgespart hat, schenkt dem ganzen Volk in allen umgebenden Ländern das Leben. Und interessant noch, von den Ägyptern zumindest heißt es, dass sie sich sogar selbst verkaufen, um dieses Brot am Ende zu bekommen. Auch hier, wie Jesus Christus, der uns sein Leben anbietet, der uns frei kauft, damit wir ihm gehören. Und es gibt nichts Schöneres, es gibt nichts Besseres, es gibt keinen sichereren Ort, es gibt keine Obhut, unter der wir besser sind aufgehoben als Christus Jesus. Jesus, der von sich auch sagt, von diesem Brot, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Und noch so eine Kleinigkeit, die wahrscheinlich kein Zufall ist. Josef erhält vom Pharao einen neuen Namen. Und dieser Name auf wahrscheinlich ägyptisch, auch wenn es nicht ganz klar ist, wie man ihn übersetzen kann, heißt Zaphenat Paneach, zumindest wird das in der hebräischen Bibel so wiedergegeben. Und es gibt drei Deutungen von Ägyptologen, was dieser Name bedeuten könnte. Drei mögliche Bedeutungen. Er wird hier entweder genannt, Gott spricht, er soll leben. Sein Name ist, Gott sagt, er soll leben. Die zweite Bedeutung ist möglicherweise, das ist der Retter der Welt, wegen dem Brot, das er gegeben hat allen Völkern. Und schließlich noch eine dritte Möglichkeit, der Geheimnisse offenbart. Aber ich persönlich kann mich mit den ersten beiden Bedeutungen besonders stark identifizieren, im Blick auf Jesus Christus. Aber auch von Christus wissen wir, er ist ein Offenbarer von Geheimnissen. Und so kommen wir zum Schluss von dieser Geschichte. Natürlich, wir wissen, Josef holt am Ende seine Brüder und seinen Vater zu sich. Josef prüft auch seine Brüder noch. Er lässt sie nicht einfach immer so weitermachen und immer so weiterbleiben, sondern er stellt sie auf die Probe, ob sich ihr Herz verändert hat. Und tatsächlich, als es in dem entscheidenden Augenblick darum geht, ob sie ihren zweiten Bruder, den geliebten Sohn Benjamin, ob sie den verkaufen mehr oder weniger, im Stich lassen. Im entscheidenden Augenblick bietet sich Juda an. Und Juda sagt, ich werde die Stelle meines Bruders einnehmen und ich werde statt ihm dieses Schicksal auf mich nehmen. Und weil Juda das macht, empfängt er am Ende den Segen auch von seinem Vater Abraham und er wird zu dem, vor dem seine Brüder sich beugen. Im Stamm Juda, im Volk Juda, in diesem Löwen von Juda wird ja Jesus Christus schließlich auch geboren. Wie passend, dass es gerade Juda ist, der sich für seinen Bruder hergibt. Und so möchte ich zum Schluss kommen mit der Geschichte ganz am Ende in Kapitel 50. Und ich lade euch ein, wenn ihr die Bibel auch vor euch habt, dass ihr das doch auch mit mir noch einen Moment aufschlagt. In Genesis Kapitel 50 wird eine so wichtige und entscheidende Situation beschrieben. Das Letzte, was wir von Josef und seinen Brüdern erfahren. Es heißt hier in Genesis 50 am Beginn, dass Jakob stirbt. Jakob, der Vater dieser 12 Brüder, stirbt. Und ich möchte lesen ab Vers 15, diese Situation und was sich dort entspannt. Da heißt es, Genesis 50, Vers 15. Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war, und sprachen, Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen, dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach, so sollt ihr zu Josef sagen, vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Und wie reagiert Josef, als er das hört? Was passiert, was tut Josef, als er das hört, diese Worte von seinen Brüdern? die immer noch Angst haben, die immer noch glauben, dass er ihnen vielleicht zornig ist, wegen all dem, was sie ihm angetan haben. Aber Josef weinte. Josef weinte, als sie solches zu ihm sagten. Und seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Sie erfüllen den Traum und die Prophezeiung von Josef. Josef aber sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Stehe ich denn an Gottes Statt? Ihr gedachtet, es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte, es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. Ich glaube, es geht uns allzu oft gerade so wie den Brüdern von Josef. Wenn wir an Jesus glauben, wenn wir an Jesus denken, wenn wir Jesus vor uns sehen und uns all das bewusst machen, was wir falsch machen, all die Schuld, all die Fehler, all die Sünden, die wir begangen haben oder vielleicht immer noch tun, können wir nicht glauben, wie die Brüder von Josef nicht glauben konnten, dass er ihnen vergeben hat. Aber er hat uns vergeben. Jesus hat unsere Schuld getilgt. Jesus ist dir nicht mehr böse. Er hat dir alles vergeben. Warum zweifelst du daran? Er hat uns alles vergeben. Er hat uns angenommen und er hat alles getan, damit wir am Leben bleiben können. Wie es hier heißt, wir gedachten, es böse zu machen mit Gott. Aber Gott gedachte, es gut zu machen, um das zu tun, was jetzt am Tage ist. Nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Daran dürfen wir uns heute erinnern. Daran dürfen wir heute Anteil nehmen, an diesem Brot des Lebens, an diesem Blut Jesu Christi. Und wir dürfen wissen, er hat uns angenommen, er hat uns alles vergeben und er wird uns das ewige Leben schenken. Amen.